Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Opel bleibt amerikanisch. General Motors stoppt den Verkauf und löst damit in Deutschland Proteststürme aus. Die Lastwagenlobby freut sich. Der Bundesrat solle den Gerichtsentscheid akzeptieren und die Schwerverkehrsabgabe senken. Und der Verkehrsminister steht uns Rede und Antwort und erklärt seine Idee, dass das Reisen in Stoßzeiten teurer werden muss. Moritz Leuenberger ist Gast im Tagesgespräch um 1. Und wie war das mit Yes, we can? Wie denkt Amerika über Obama genau ein Jahr nach seiner Wahl? Rendezvous am Mikrofon ist Kurtin Vinzenz. Zuerst aber zu Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten dieses Mittags.
Der Entscheid des amerikanischen Autokonzerns General Motors, Opel doch nicht zu verkaufen, hat in Deutschland heftige Kritik ausgelöst. So bezeichnete etwa Wirtschaftsminister Rainer Brüderle das Verhalten von GM als völlig inakzeptabel. Weiter forderte Brüderle General Motors auf, den deutschen Überbrückungskredit von maximal 1,5 Milliarden Euro bis Ende November zurückzuzahlen. Harsche Kritik am Vorgehen von GM kommt auch von den Gewerkschaften und dem Opel-Betriebsrat. Sie rufen die Angestellten für die nächsten Tage zu Warnstreiks auf. Die Chancen für das Schweizer Autorennteam Sauber, nächstes Jahr weiterhin in der Formel 1 mitzufahren, sind gestiegen. Der weltgrößte Autokonzern Toyota hat seinen sofortigen Rückzug bekannt gegeben. Ob damit Sauber den Startplatz von Toyota übernehmen kann, entscheidet der Weltverband FIA. Toyota nahm seit dem Jahr 2002 an 139 Rennen teil und blieb in dieser Zeit ohne einen einzigen Sieg. Schweizer, die ihr Handy im Ausland benutzen, werden besser geschützt. Ab dem 1. Juli nächsten Jahres müssen Telefongesellschaften ihren Kunden im Ausland mitteilen, wie teuer sie ein Anruf maximal zu stehen kommt. Das hat der Bundesrat beschlossen. Zum Schutz von Handykunden hat die Landesregierung weitere Bestimmungen der Europäischen Union ins Fernmeldegesetz aufgenommen. Außerdem hat der Bundesrat entschieden, dass die Gemeinden künftig keine öffentlichen Telefonkabinen mehr aufstellen müssen. Schweizer, die im Ausland in Not geraten, erhalten finanzielle Unterstützung. Dieser Grundsatz wird gesetzlich neu geregelt. Der Bundesrat setzt eine entsprechende Bestimmung und deren Verordnung auf den 1. Januar 2010 in Kraft. Der Bund unterstützt bedürftige Auslandschweizerinnen und Schweizer mit einmaligen oder auch regelmäßigen Hilfen. Auch Heimreisekosten in die Schweiz können übernommen werden. Der Verband der schweizerischen Transportunternehmen ASTAG freut sich über den LSVA-Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Die ASTAG schreibt, nun stehe fest, dass der Bundesrat die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe auf 2008 willkürlich und widerrechtlich erhöht habe. Es sei skandalös, dass man dies mittels aufwendigem Gerichtsverfahren habe beweisen müssen. Man hoffe, dass die Behörden das Urteil nicht vor Bundesgericht weiter zögern. Das Bundesverwaltungsgericht hatte festgestellt, dass der Schwerverkehr mehr LSVA zahlen muss, als er Kosten verursacht. Dies widerspreche dem Recht. Schweizer Pensionskassen investieren ihr Kapital relativ gut. Das zeigt eine Studie der Grossbank Credit Suisse. Im Vergleich zu Ländern wie Irland, den USA oder Kanada waren die Pensionskassen in der Schweiz weit weniger vom Einbruch der Börsenkurse betroffen. Dennoch gibt es laut der Studie Verbesserungspotenzial. So könnten Schweizer Institute das Risiko noch besser verteilen. Der Schweizer Hersteller von Zahnimplantaten, Nobel Biocare, hat seinen Gewinn im dritten Quartal gesteigert auf gut 50 Millionen Franken. Der Umsatz hingegen ist leicht gesunken auf knapp 190 Millionen Franken. Auch der Chemiekonzern Clariant hat Gewinn gemacht. Im dritten Quartal steigerte das Basler Unternehmen den Überschuss auf 25 Millionen Franken. Experten waren von einem Verlust von knapp 20 Millionen ausgegangen. In der iranischen Hauptstadt Teheran hat es erneut Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei gegeben. Die Polizei setzte laut Augenzeugen Tränengas ein und nahm mehrere Demonstranten fest. Zu den Zusammenstößen kam es am Rand von Feierlichkeiten. Iran begeht heute den 30. Jahrestag der Besetzung der US-Botschaft in Teheran durch iranische Studenten. Die Polizei hatte Anfang Woche angekündigt, man werde hart gegen Oppositionelle vorgehen. In Iran sind in der Nacht bei einem Erdbeben möglicherweise 700 Menschen verletzt worden. Nach Angaben iranischer Medien forderte das Beben keine Toten. Über die Höhe der Schäden ist noch nichts bekannt. Das Erdbeben mit der Stärke 4,8 erschütterte die Region am Persischen Golf. Am stärksten betroffen waren die Hafenstadt Bandar Abbas und die Insel Keschm.
12.36 Uhr. Im Rendezvous geht es weiter mit der kalten Dusche für Deutschland. Vor den Wahlen schien der Opel-Deal unter Dach und Fach. Jetzt beginnt das Zittern um Tausende von Arbeitsplätzen von vorn. Vor einem Jahr wählte Amerika Obama und damit Change. Wie tönt Change heute in den amerikanischen Ohren? Zwei Reportagen aus der republikanischsten und der demokratischsten Ecke der USA. Dann Waffen exportieren. Wir tun es, aber die anderen tun es noch mehr. Überlegungen zur Volksabstimmung. Die Kamioneure drücken verbal aufs Gaspedal nach dem Sieg vor Gericht in Sachen LSVA. Und der Verkehrsminister nimmt Stellung dazu und zu seiner Idee, die Pendler zur Kasse zu bitten. Bundesrat Leuenberger zu Gast im Tagesgespräch um 1. Alles das hier im Rendezvous nach Börse, Wetterprognosen und Verkehrsmeldungen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.245 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 51,18 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,247. Das Wetter. Am Nachmittag bleibt es an den Voralpen und im Wallis oft bewölkt und es fällt immer wieder Regen oder oberhalb von rund 1100 Metern Schnee. Sonst ist es am Nachmittag wechselhaft mit einigen sonnigen Abschnitten. Dazu bläst ein böiger Südwestwind. Die Temperaturen liegen in der ganzen Schweiz bei rund 10 Grad. Morgen Donnerstag und am Freitag bleibt es wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten und vereinzelten Schauern. Schnee fällt bis auf rund 1000 Meter. Im Süden wird es am Freitag allmählich sonniger, die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 8 und im Süden bei rund 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Ostschweiz ist die Hauptstrasse zwischen Eschikofen und Bonau wegen eines Unfalls in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Alles wieder anders also. Der Autokonzern General Motors will Opel behalten, seine angeschlagene europäische Tochter also nicht an den Zulieferer Magna verkaufen. Das hat der Verwaltungsrat in Detroit beschlossen. Damit ist die Zukunft von Opel wieder völlig offen. Dabei hatten in Deutschland nicht nur die Regierung, sondern auch Tausende von Opel-Angestellten darauf gehofft, dass das monatelange Seilziehen um Stellen und Standorte endlich ein Ende habe. Stattdessen heißt es jetzt, zurück auf Feld 1. Aus Berlin berichtet Ursula Hürzeler.
Die Hiobsbotschaft aus Detroit kam in der Nacht und sie erwischte die Beschäftigten bei Opel auf dem falschen Fuß. Die meisten hatten nämlich fest mit dem Verkauf an Magna gerechnet und erst tags zuvor noch beschlossen, deshalb auf einen Teil ihres Lohns zu verzichten. 1,6 Milliarden Euro wollten die Opelaner bis zum Jahr 2014 zur Sanierung ihres angeschlagenen Unternehmens beitragen. Ein Akt der Solidarität. Jetzt fühlen sich viele durch den Mutterkonzern General Motors verschaukelt und nur wenige der Autobauer in Rüsselsheim oder Bochum wollten überhaupt noch mit den Reportern vor Ort sprechen.
Ich finde es gar nicht gut. Geht so weiter wie seither wahrscheinlich.
Also ich kann ja nur sagen, dass in Amerika in Vorstandsetage von GM die größten Lügner sitzen, die bis jetzt überhaupt auf der Welt aufgekommen sind. Aber ich glaube, das ist... hängt zusammen mit der Mentalität des amerikanischen Kapitalismus. Die haben damals schon mit den Indianern Verträge geschlossen, und kurz danach habe sie gebrochen.
Sicher, ist natürlich bitter. Kann man nur hoffen, dass GM genug Geld hat, um Opel zu retten. Der Kredit muss auch zurückgezahlt werden. Jetzt wird es noch mehr Einsparungen geben. Gut finde ich es nicht, kann man nur hoffen.
Der jahrelange Kampf um den Arbeitsplatz hat die Mitarbeiter ermüdet. Trotzdem wollen sie nicht klein beigeben. Für morgen haben die Gewerkschaft und die Betriebsräte an den 4 deutschen Opel-Standorten zu Warnstreiks aufgerufen. Am liebsten würde wohl auch die Regierung mit protestieren. Sie reagierte jedenfalls ausgesprochen enttäuscht und verärgert auf die Kehrtwende von GM. Kein Wunder, denn Bundeskanzlerin Merkel hatte sich höchstpersönlich für den Magna-Opel-Deal eingesetzt und dafür auch einen Brückenkredit von 1,5 Milliarden Euro locker gemacht. Nun, da das Geschäft geplatzt ist, will die Regierung dieses Geld rasch zurück. Das sei das Mindeste, sagt Rainer Brüderle, der neue Wirtschaftsminister.
Wir werden unser Geld des Steuerzahlers, was der Steuerzahler gegeben haben, zurückholen. Der Steuerzahler hat einen Anspruch darauf.
Diese Forderung wird die Manager in Detroit kaum überraschen und alles deutet darauf hin, dass sie den besagten Kredit auch fristgerecht zurückzahlen werden. Denn GM braucht die deutsche Regierung auch für seinen Plan B. Wie der genau aussieht, weiß in Berlin oder am Opel-Stammwerk in Rüsselsheim niemand. Doch so viel scheint sicher. Es wird eine radikale Sanierung sein. Mit Massenentlassungen und wahrscheinlich sogar Fabrikschließungen. Trotzdem glaubt der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer nicht daran, dass Opel überleben wird.
Nach meiner Einschätzung wird es schiefgehen, die Marktanteile werden zurückgehen, Opel wird weiter verlieren in Westeuropa, man wird kaum in den russischen Markt kommen und deshalb wird es ein langsames Sterben in den nächsten Jahren bei Opel geben.
Düstere Aussichten für die Autobauer auf beiden Seiten des Atlantiks.
Ursula Hürzeler. Die Enttäuschung also ist groß und es geht die Angst um vor Massenentlassungen. Zugeschaltet ist jetzt Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Manuel Rentsch, gibt es in dieser Geschichte, wenn GM Opel jetzt behält, gibt es da nur Verlierer oder profitiert auch jemand davon?
Ja, es gibt auch Gewinner, zumindest vorerst. Während in Deutschland laut protestiert wird, gibt es in Großbritannien leisen und diskreten Jubel. Die britischen Gewerkschaften freuen sich über die Kehrtwende. Sie sprechen von einem guten Entscheid und sie hoffen, dass die beiden GM-Werke in Großbritannien nun weniger hart saniert werden, als wenn die von den Deutschen forcierte Übernahme zustande gekommen wäre. Auch in den Opel-Werken in Spanien und Polen gibt es eine gewisse Hoffnung, von dem Entscheid zu profitieren. Zu den Verlierern wiederum gehört neben Deutschland auch Russland. Die Russen wollten sich ja ebenfalls an Opel beteiligen und haben nun eine Abfuhr erlitten. Das ist bitter, weil sich das Land erhofft hat, einen besseren Zugang zu westlicher Technologie zu bekommen. Das wird nun schwieriger werden.
Aber warum kam es überhaupt zu diesem Schwenker bei der GM-Führung in Detroit? Das Ganze schien ja wirklich beschlossene Sache zu sein.
Nun, der wichtigste Grund ist, dass es General Motors wieder etwas besser geht. Die Autoverkäufe in den USA haben sich auf tiefem Niveau stabilisiert. Das zeigen die jüngsten Zahlen. Im Oktober konnte General Motors das erste Mal seit 21 Monaten die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr wieder steigern. Diese Entwicklung hat den Verwaltungsrat ermutigt, an Opel festzuhalten und kommt hinzu, dass ein Verkauf mit großen Risiken verbunden gewesen wäre, denn General Motors und Opel sind eng miteinander verflochten. Die Deutschen spielen in der Entwicklung eine wichtige Rolle. Ich denke zum Beispiel an das Modell Chevrolet Malibu, das in Rüsselsheim mitentwickelt worden ist und sich in den USA nun gut verkauft.
Jetzt hat Deutschland aus der Staatskasse schon 1,5 Milliarden Euro eingeschossen. Will man dieses Geld zurück? Ist das realistisch?
Ja, es ist schwierig für GM, das Geld zurückzuzahlen, aber es ist nicht unmöglich, weil General Motors in den vergangenen Monaten bereits saniert worden ist. Die amerikanische Regierung hat den Autobauer vor dem Untergang gerettet und General Motors mit 50 Milliarden Dollar unterstützt. GM gehört nun zu 70% dem Staat. GM hat immer noch 13 Milliarden Dollar dieser Staatsgelder in der Kasse. Darf das Geld zwar nur innerhalb der USA einsetzen, aber mit dieser staatlichen Hilfe und faktischen Garantie im Rücken ist es für General Motors nun auch wieder einfacher, an Kredite zu kommen. Das wissen natürlich die Leute im Verwaltungsrat von GM und deshalb haben sie nun auch diese dramatische Kehrtwende eingeleitet und verzichten auf den Verkauf von Opel.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Zu Unrecht sei die LSVA, die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, erhöht worden. So hat das gestern das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Zur Freude selbstverständlich des Nutzfahrzeugverbandes, der ASTAG. Jetzt aber geht gleich ein neuer Streit los, und zwar um die Frage, ob das Verkehrsdepartement von Moritz Leuenberger, die Verliererin in dieser ganzen Angelegenheit, das Urteil weiterziehen darf oder nicht. Aus dem Bundeshaus berichtet Katrin Hug.
Die Stauzeitkosten, also die Kosten, die entstehen, wenn jemand im Stau steht, dürften dem Lastwagengewerbe nicht speziell verrechnet werden, befand das Bundesverwaltungsgericht gestern. Die LSVA-Erhöhung von 2008 sei daher nicht gerechtfertigt gewesen. Adrian Amstutz, Zentralpräsident des Nutzfahrzeugverbands ASTAG, ist hoch erfreut und erwartet nun, dass der Bund rund 300 Millionen Franken an die Kamioneure zurückbezahlt. Dass Verkehrsminister Leuenberger aber überhaupt erwäge, das Urteil weiterzuziehen, kann Amstutz nicht verstehen.
Ich glaube, wenn Bundesrat Leuenberger das Urteil und die Begründung sauber analysiert hat, kommt er zu einem anderen Schluss. Die Richter sagen klipp und klar, was Sache ist. Das Recht ist gebrochen worden, es ist willkürlich die LSVA erhöht worden und das gilt es zu korrigieren. Punkt.
Ganz anders sieht dies der Präsident der Nationalrätlichen Verkehrskommission, Andrea Hämmerle, SP.
Für mich steht das außer Diskussion. Dieser Entscheid muss ans Bundesgericht weitergezogen werden. Es geht um sehr viel und deshalb muss man letzte Klarheit haben, wie die Rechtslage ist.
Weil die Lastwagenfahrten billiger würden, gäbe es eine Rückverlagerung auf die Straße. Die Verlagerungspolitik sei akut gefährdet.
Es wäre ein herber Rückschlag für die Verlagerungspolitik, die vom Volk so klar gewollt ist.
Doch dies lässt Adrian Amstutz vom ASTAG nicht gelten. Die Verlagerung klappe sowieso nicht.
Es ist eine Verlagerungserfolgslüge des UVEC, die es zu korrigieren gilt. Es stimmt eben leider nicht, dass die Verlagerung von Grenze zu Grenze funktioniert. Wir haben dort eher zunehmende Zahlen. Wenn die Wirtschaft wieder floriert, wird sich das ganz sicher auswirken. Und ich bitte schon, nicht die Transporteure einfach als Geldeintreibemaschinen zu missbrauchen.
Wie das Verkehrsdepartement UVEC auf diese Vorwürfe reagiert und ob das Urteil weitergezogen wird, ist noch offen.
Katrin Hug. Waffen ins Ausland exportieren, das ist häufig politisch heikel und rechtlich auch. Deshalb fordert eine Initiative, über die wir am 29. November abstimmen, aus der Schweiz soll gar kein Kriegsmaterial mehr exportiert werden dürfen. Noch aber darf das die hiesige Rüstungsindustrie und tut das auch zum Beispiel nach Saudi-Arabien, einem Staat, der immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen in die Schlagzeilen gerät. Aber das Dilemma für die Schweiz ist nicht so einfach zu lösen. Das zeigt der Bericht von Fredi Gasser.
Vor 3 Jahren bewilligte der Bundesrat die Lieferung von Fliegerabwehrkanonen an Saudi-Arabien. Ein umstrittener Entscheid, wie sogar Erwin Bollinger vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO einräumt.
Am 25. März dieses Jahres hat der Bundesrat entschieden, dass aufgrund der unbefriedigenden Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien keine Bewilligungen mehr erteilt werden.
Doch die damals begonnene Waffenlieferung wird trotzdem abgewickelt, aus vertraglichen Gründen, so Erwin Bollinger.
Das kann jetzt noch ausgeführt werden, weil wir nicht bewilligte Gesuche widerrufen können, einfach so. Da geht es auch natürlich um große Beträge und es ist nicht so, dass wir damit jetzt quasi die Firma strafen können für ein Geschäft, das vor längerer Zeit bereits abgeschlossen worden ist.
Dass Saudi-Arabien systematisch Menschenrechte verletze, sei nichts Neues, betont Lukas Labhardt von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International Schweiz. Regimekritiker und Angehörige von Minderheiten würden dort systematisch verschleppt und jahrelang an unbekannten Orten festgehalten.
Es gibt summarische und in aller Regel unfaire Prozesse, die von Zeit zu Zeit stattfinden und die enden für gewisse Leute mit einem Todesurteil. Saudi-Arabien gehört zu jenen Ländern, die jährlich die Statistik von Amnesty International über vollstreckte Todesurteile anführt.
Deswegen habe man ja gehandelt, entgegnet Erwin Bollinger vom SECO. Man müsse aber die Schweizer Praxis auch an jener von anderen, auch europäischen Staaten messen.
Dort muss man sehen, dass wir jetzt punkto Saudi-Arabien, aber man kann auch Pakistan nehmen oder Ägypten, sehr streng sind, indem wir jetzt keine neuen Bewilligungen erteilen.
Kein anderes europäisches Land, nicht einmal das neutrale Schweden, so Bollinger, verzichte auf solche Bewilligungen. Ein Dilemma zwischen Waffengeschäft und Waffenmissbrauch. Ginge es nach den Initianten für ein Verbot von sämtlichen Kriegsmaterialexporten, wäre es mit einem Ja zur Initiative gelöst, zumindest aus Schweizer Sicht. Doch das Grundproblem bleibe, sagt Lukas Lapphardt von Amnesty International. Der internationale Waffenhandel lasse sich nicht verhindern, höchstens kontrollieren. Und deswegen strebe man, auch mit der Unterstützung der UN-Generalversammlung, einen international verbindlichen Waffenlieferungsvertrag an, den sogenannten Arms Trade Treaty.
Wir hätten gern Vorgaben, die ein Verbot für jeglichen Waffentransfer für sämtliche Länder vorschreibt, bei dem die Möglichkeit besteht, dass diese Waffen für schwere Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden. Verboten werden müssen aber auch Waffenlieferungen, die das humanitäre Völkerrecht verletzen und damit die nachhaltige Entwicklung beeinträchtigen oder die das regionale Gleichgewicht gefährden können.
Eine Forderung, die auch Marco Sassoli unterstreicht. Er lehrt Völkerrecht an der Universität Genf und gehört zu jenen 70 Schweizer Rechtsgelehrten, die Bundesrätin Doris Leuthard kürzlich in einem offenen Brief kritisierten, weil die Schweiz die heute schon geltenden Regeln für den Export von Kriegsmaterial verletze. Und daran ändere auch der Ausgang der Abstimmung nichts, so Sassoli.
Die Debatten, die wir jetzt hatten, die gehen weiter, auch wenn die Initiative und gerade wenn die Initiative abgelehnt wird, weil dann stellt sich ja weiterhin die Frage, hält dieses oder jedes Land die Menschenrechte ein? Gibt es dort einen bewaffneten Konflikt? Haben die wirklich ein UNO-Mandat?
Die Kontroverse um den Export von Kriegsmaterial wird wohl andauern.
Hello, Chicago. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where...
Barack Obama. Heute vor genau einem Jahr wurde er in einer zweifellos historischen Wahlnacht und nach einem historischen Wahlkampf zum ersten schwarzen Präsidenten der USA gewählt.
The power of our democracy. Tonight is your answer.
Für viele war Barack Obama damals der große Hoffnungsträger. Und heute... Unsere beiden USA-Korrespondenten sind in eine konservative und eine demokratische Hochburg gereist und haben Stimmen und Stimmungen eingefangen. Zunächst Peter Vögeli aus Hooker, Oklahoma, einer kleinen Stadt in den Heartlands, dem Herzen des konservativen Amerika.
Oklahoma, das Land der Pferde, der Rinder und des Öls, ist der einzige US-Bundesstaat, in dem jeder einzelne Wahlbezirk am 4. November 2008 John McCain gewählt hat. Und in keinem anderen Bundesstaat hat John McCain mehr Zustimmung erhalten. Auf jede Stimme für Obama kamen zwei für John McCain. In Hooker, Oklahoma, mit 1800 Einwohnern, treffen sich an diesem Abend die Panhandle Patriots, eine der vielen konservativen Gruppierungen, die im Verlaufe dieses Jahres wie Krokusse aus dem Boden schossen, vor allem aus Protest gegen die Gesundheitsreform. Tea Party heißen sie, in Erinnerung an den Beginn der amerikanischen Revolution in Boston oder 9-12, im Gedenken an den Tag nach dem Attentat auf das World Trade Center, als ganz Amerika geeint war. In Hooker, Oklahoma, nennen sie sich Panhandle Patriots, gute, bodenständige Leute, Farmer, mit dem Boden verwurzelt, dem Boden, der ihnen in den 30er Jahren bei den großen Sandstürmen buchstäblich unter den Füßen weggeweht wurde. Religiös, aber nicht fanatisch, konservativ, aber nicht unbedingt republikanisch, sie trauen der Kraft ihrer Hände, nicht der Kraft der Regierung. Doch ihre Kritik an Washington und Barack Obama ist heftig und grundsätzlich.
We will find out. that that man had an agenda from the very start, and that agenda is to destroy this country as we know it.
Präsident Obama und seine Regierung wollten Amerikas Charakter zerstören und einen totalitären Staat wie in der dritten Welt, sagt John Harfield.
It will be a totalitarian government just like some of the third world countries are now. Now I'm not saying that that is going to happen. I'm saying that that is their agenda.
Die Kritik aus den Heartlands, dem konservativen Herzen Amerikas, ist nicht nur eine Kritik an Obama, sondern grundsätzliches Misstrauen gegen den Staat, gegen Washington.
I mean, I'm opposed to Medicare, Medicaid and Social Security. I think that they're all a farce. You're better left with your means that you have and your family and your greater support networks. Government's not the solution.
Er sei gegen alle staatlichen Programme, gegen die bestehende staatliche Krankenversicherung für Ältere und Arme, ja sogar gegen die amerikanische AHV, sagt Jerry Rabin, Priester der lokalen United Methodist Church. Das sei nicht Sache des Staates, sondern des Einzelnen, der Familie, der Freunde, vielleicht der Kirche. John Fast, ein alter Farmer, hat sogar ein Gedicht für diesen Abend geschrieben.
What the people in Washington don't seem to understand, it was free enterprise and in God we trust that created the jobs and the wealth in this land.
Was Washington nicht verstehe, Kapitalismus, Gottesfürchtigkeit und freies Unternehmertum hätten den Wohlstand dieses Landes geschaffen. Doch Washingtons Staatsinterventionismus, zum Beispiel Mindestlöhne, zwinge Unternehmer, Leute zu entlassen, to fire instead of hire.
They keep pushing the minimum wage higher. The boss says I can't afford to hire. I have to figure out who I'm going to fire.
Die Menschen erkennen, was in diesem Land vorgeht, sagt Daniel Rich. Wir brauchen eine zweite amerikanische Revolution, eine friedliche, aber eine Revolution.
And there is a movement going across this nation that's going to shake the government up. And we want a revolution, but we want a revolution in a peaceful way.
Und in diesen Tagen ist der sogenannte Tea Party Express, Versammlungen unzufriedener Bürger von San Diego, Kalifornien bis nach Orlando, Florida unterwegs, quer durchs Land. Und er macht in diesen Tagen in den amerikanischen Heartlands nicht weit von Hooker, Oklahoma Halt.
Peter Vögeli. Seine Bilder aus Hooker, Oklahoma gibt's übrigens online zu sehen, drs.ch. So ziemlich genau das Gegenteil dieses erzkonservativen Winkels hat Vögelis Kollege Max Ackermann aufgesucht. Seine Reportage zum Jahrestag der Obama-Wahl kommt aus Berkeley, Kalifornien.
Berkeley, das ist zunächst mal die Universität, weltberühmt für ihre wissenschaftlichen Leistungen und in den 60er Jahren Zentrum der amerikanischen Studentenbewegung. Anti-Vietnam-Happenings, Free-Speech-Movement, Hörsaalbesetzungen. Die UC Berkeley wurde zur Freien Universität Kalifornien. Das ist eine ganze Weile her, doch es läuft noch immer viel auf dem Universitätscampus. Eine Studentin bittet um Schuhe für einen guten Zweck. Umweltschützer, Politaktivisten, Friedensbewegte verteilen Flugblätter. Sicher 2 Dutzend Informationsstände säumen den Zugang zur Mensa. Hier könne sie selber die Veränderung sein, die sie sich für die Welt wünsche, zitiert die aus Indien stammende Studentin Purwas ihren Landsmann Mahatma Gandhi.
It's a place that allows me to be the change I want to see in the world.
Purwas hat vor einem Jahr mit Begeisterung Barack Obama gewählt, wie die überwiegende Mehrheit ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und auch ihre Lehrer sind großmehrheitlich Obama-Leute.
Almost half of my faculty members are either in posts in Washington or they're on the transition team. Or they're advising the Obama administration.
Seine halbe Fakultät habe irgendeine Funktion in der neuen Regierung, sagt Politologiedekan Henry Brady und übertreibt nur wenig. Die an der Universität vorherrschende linksliberale Haltung strahlt auch auf die Stadt aus. Berkeley, das ist Obama-Land. Hier leben mehr als 10-mal so viele Demokraten wie Republikaner. Die nur gut 100.000 Einwohnerstadt hat ein erstklassiges Kunsthaus, mehrere Theater. Es wimmelt von Bioläden und Therapieangeboten. Neben all den Sushi-Restaurants, Cevicherias und French-Bistros wirkt Jodys winzige Frühstückskneipe fast wie aus einer anderen Welt.
Bell peppers, three eggs, beet, scramble with some chives.
Deftige Gerichte brutzeln auf dem Herd. Charles, der Enkel, kocht nach Rezepten, die sich Großvater Jody ausgedacht hat. Seine neuesten Kreationen heißen Michelle Delight und Obama Special.
That's right. No, you are getting Obama.
No choice, sir.
Michelle, that's it.
Jody kam vor 50 Jahren aus Arkansas nach Kalifornien. Damals herrschte noch offene Rassentrennung im Süden. Und nie hätte sich der kleine, quirlige Mann träumen lassen, dass dereinst ein Schwarzer zum Präsidenten gewählt werden könnte.
It was, historic.
Historisch sei die Wahl gewesen. Und er finde noch immer super gut, was Obama mache, trotz der zunehmenden Kritik. Jody meint nicht nur die Republikaner, die dem Präsidenten zusetzen. Er denkt auch an die Kritik von links, aus Berkeley zum Beispiel. Kaum zwei Monate nach der Amtseinsetzung demonstrierten in Berkeley bereits Friedensaktivisten gegen Obamas Afghanistan-Politik. Auch Berwas kann diese Kritik verstehen.
I can, yeah, because it was just like such a shock, because it was different from what he'd promised and then what he actually ended up doing.
Doch sie und alle Berkeley-Studenten, mit denen ich gesprochen habe, plädieren für Geduld. Noch sei es zu früh, den Präsidenten zu verurteilen. Vieles sei im Fluss und die Chancen, dass das meiste gut komme, intakt. Die ganz radikalen Zeiten in Berkeley, die liegen halt doch schon 40 Jahre zurück.
Die Reportage von Max Ackermann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.